So, ich muss mich hier noch ein bisschen einrichten, damit es ja auch gemütlich ist. Fühlt ihr euch alle wohl? Geht's euch gut? Ich glaube, die Plätze sind gut gefüllt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht im hinteren Raum stapelt. Ich hoffe, dass es uns hier gut geht und wir auch in La ist dazu geschaltet, dass wir gemeinsam tief ins Wort Gottes einsteigen können und die Schätze bergen können. Und erkennen, so wie wir eben gerade hier gesungen haben, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht und dass das auch etwas mit uns macht. Dass das kein flüchtiger Blick ist, den Gott auf uns wirft, sondern dass dieser Blick, der uns trifft, wenn er uns richtig trifft, dass das auch eine Reaktion in uns auslöst. Und davon lesen wir auch in unserem Text. Wir sind in Matthäus 20, Vers 29 bis 34 wird uns heute beschäftigen, ein relativ knapper Text mit einem kurzen Ereignis. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dann wirst du erkennen können, dass direkt nach dieser Passage es darum geht, dass Jesus sich in Jerusalem auf einmal befindet. Jesus ist jetzt noch nicht in Jerusalem. Sein Reisedienst, den er bis dann getätigt hat, durch das Land Israel, kommt bald zu einem Ende. Er wird bald an dem Ort ankommen, wo er hin möchte, nach Jerusalem. Wir lesen in den Versen 29 bis 30 Folgendes. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, zwei Blinde, schon eine spannende, und schau, Blinde. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Also Jesus befindet sich vor seiner letzten Etappe. Er möchte in Jerusalem ankommen und er befindet sich jetzt auf einer Straße, die zwischen Jericho und Jerusalem liegt. Jericho ist nicht weit weg von Jerusalem. Er befindet sich circa 25 Kilometer von Jerusalem entfernt. Was ist das Interessante daran, dass er bald in Jerusalem ist? Wenn du nach Jerusalem, wer war schon mal von uns in Jerusalem? Oh, schon einige. Ich war leider noch nie dort. Aber wenn du dort warst, dann hast du das vielleicht vielen Leuten gesagt. Hey, ich war in Jerusalem, es war eine schöne Stadt. Ich habe dies und das erlebt und habe diese kulturellen Dinge gesehen und davon gezerrt, habe Fotos geschossen. Schön, dass ich in Jerusalem war. Für Jesus ist das nicht einfach so eine Reise wie für dich und für mich, nach Jerusalem zu gehen, sondern die Zeit ist gekommen für Jesus, dass er seine Mission erfüllt. Und seine Mission ist nicht einfach ein Urlaubstrip nach Jerusalem und diese schöne Stadt zu sehen, sondern die Zeit für Jesus ist gekommen, dass er stellvertretend für uns den Tod stirbt, den wir verdient haben. Bis hierhin hat Jesus schon stellvertretend für uns das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. In kompletter Gottesfurcht und Gerechtigkeit und Heiligkeit hat er so gelebt, wie wir Menschen leben sollten. Das hat er für uns getan und wird jetzt in Jerusalem einmarschieren. Es wird noch einige Kapitel gehen, weil dort noch einige Dinge passieren. Aber eigentlich ist es nur noch eine ganz kurze Phase seines Lebens, auch wenn es dann noch 7 Kapitel weitergeht und uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Aber eigentlich ist es nur ein kurzer Zeitraum und dort wird er dann sein Leben geben. Das, was wir eigentlich hingeben müssten, das wird er stellvertretend für uns tun. Und wir lesen nämlich in dem Vers vor unserer Passage, bevor sie sich auf dieser Straße von Jericho nach Jerusalem bewegen, lesen wir in Vers 28 in unserem Bibeltext, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich werde euch freikaufen. Ich werde euch freikaufen von der Sünde. Ich werde euch freikaufen von der Macht Satans. Ich werde euch freikaufen vor dieser Endgültigkeit des Todes. Und verbunden mit mir habt ihr ewige Hoffnung, habt ihr Vergebung eurer Schuld. Und ihr könnt siegreich sein gegen die Machenschaften des Satans. Amen. Oh, eine gläubige Gemeinde finde ich hier vor. Wunderbar. Doch bevor die Zeit in Jerusalem losgeht und wir uns dort lange aufhalten werden, was dort so passiert, berichtet Matthäus, dass sich Jesus auf dieser Straße befindet, zwischen Jericho und Jerusalem. Und man kann sich schon irgendwie die Frage stellen, warum eigentlich? Warum ist es wichtig, nachdem Jesus viel mit seinen Jüngern, ich sag mal, gesprochen hat, ihnen Unterricht gegeben hat über das Reich Gottes, über das Wesen Gottes und was das mit uns machen sollte, könnte doch Matthäus jetzt einfach übergehen und sagen, und übrigens, jetzt sind wir in Jerusalem und jetzt geht es da nochmal richtig los. Nein, es ist Matthäus wichtig, dass er erzählt, dass Jesus sich auf dieser Straße befindet und dass er dort zwei Blinden begegnet und sie heilt. Warum passiert das? Denn wenn du das Matthäus-Evangelium gut kennst und hier schon jahrelang inzwischen schon dabei bist in dieser Predigtreihe, dann wirst du dich vielleicht erinnern, und wenn nicht, ist nicht schlimm, wirst du dich vielleicht erinnern, Moment mal, im Matthäus-Evangelium gab es schon mal eine Situation, wo Jesus zwei Blinde begegnete und er hat sie geheilt. Also wir bekommen hier nicht irgendwie mehr Informationen, und zumal die Geschichte fast genauso auch abläuft wie, ich glaube, Matthäus 9 ist es, wie in Matthäus 9. Es ist irgendwie, okay, es ist irgendwie ähnlich, Jesus hat halt wieder ein Wunder getan. Warum wird uns das hier nochmal gebracht? Warum jetzt ausgerechnet? Das Spannende ist, dass Jesus schon einmal während seines Dienstes von dieser Straße gesprochen hat. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt und er erzählte, dass in einer Art Gleichnis, in einem bildhaften Vergleich, erzählte er von einer Begebenheit, die sich ereignete auf der Straße zwischen Jericho und Jerusalem. Wer hat eine Idee, welche Geschichte das sein könnte? Bitte? Genau, der barmherzige Samariter. Wir kennen alle diese Geschichte, oder viele kennen diese Geschichte, von Kindesbein an. Wir hören sie rauf und runter im Kindergottesdienst gefühlt 3000 Mal, während du die Kindergottesdienststunden durchläufst. Das ist so altbekannt, aber interessant ist, dass tatsächlich das Gleichnis damit beginnt, dass Jesus beschreibt, da ist jemand unterwegs auf dieser Straße. Und das war keine prickelnde Straße, sondern es war eine gefährliche Straße, wo auch Räuber unterwegs waren. Und diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter erzählt von einer Person, die dort quasi unter die Räder kommt und auch geschlagen wird und am Straßenrand liegt und große Not leidet. Und die Frage, die Jesus dort bewegt, ist, wer hilft eigentlich dieser Person? Wer wird sich erbarmen und seinem Nächsten, den Gott uns sozusagen vor die Füße legt, wer wird sich erbarmen und ihm dienen? Und dann beschreibt Jesus das in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass dort fromme Menschen diese Straße entlang gehen, geistliche Vorbilder, er spricht von Priester und Leviten, also Leute, von denen du etwas halten kannst, von denen du weißt, sie sollten doch eigentlich auch Gottes Wort kennen. Das sind Menschen, die mit Gott verbunden sind und auf die wir schauen. Das sind unsere Vorbilder. Und er beschreibt, dass diese Leute diese Straße entlang gehen, sie sehen den Notleidenden, aber sie haben überhaupt kein Interesse, auch nur einen kleinen Finger zu rühren, um sich dieser Not zu widmen und irgendwie Barmherzigkeit zu zeigen. Sie gehen einfach dran vorbei, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann wird beschrieben, dass das so ein Samariter war. Also jemand, der aus einer Gegend kommt, der verschrien war, von denen die Juden gesagt haben, von denen kannst du nichts halten, mit denen brauchen wir keinen Kontakt haben. Ausgerechnet diese Person ist es, die diese Not sieht und im Einklang mit dem Herzen Gottes handelt und Liebe spendet. Und sich herabbeugt zu dem, der im Staub liegt und sagt, es ist mir wichtig genug, dass ich mir Zeit nehme für dich. Die Frommen waren dazu nicht in der Lage. Die hatten irgendwie ihr religiöses Programm, was sie hatten, und das Ziel, auf das sie zugelaufen sind, hatten vielleicht religiöse Termine, die sie wahrzunehmen hatten, aber die konkrete Not war ihnen eigentlich egal. Schaut, und jetzt ist Jesus auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Er ist auf dieser Straße, von der er schon erzählt hatte, dass dort Notleidende sein können, und Religiöse und Fromme gehen daran vorbei. Sie haben keinen Blick dafür. Und wenn es eine Person gibt, wo wir sagen könnten, ich hätte jetzt Verständnis, dass Jesus sich nicht um Notleidende, blinde Leute, die am Straßenrand sind, dass er sich um sie kümmert. Hey, Jesus hat gerade etwas vor, oder? Er geht ja nicht nach Jerusalem, um einfach irgendwas zu machen, irgendwelche Geschäfte abzuwickeln, sondern es geht darum, dass er komplett konzentriert ist, nach Jerusalem zu gehen und die Mission zu erfüllen, die Gott ihm gegeben hat, und sein Leben hinzugeben. Also wenn du einen krassen Auftrag hast, dann bist du maximal fokussiert. Dann siehst du nicht links und rechts, du vergisst auch alles um dich herum, sondern du bist maximal fokussiert. Wahrscheinlich so gerade wie Lydia, als sie das erste Mal hier vorne stand und moderiert hat. Sie ist maximal fokussiert auf das, worauf sie sich vorbereitet hat. Links und rechts ist dann egal. Das nimmst du nicht wahr. Herr Jesus, es ist okay, wenn du dir jetzt Zeit nimmst für dich. Deine Emotionen müssen auf und ab gehen bei dem, was du vorhast. Es ist okay, wenn du einfach läufst und mal fünfe gerade sein lässt. Und dann geht Jesus diese Straße entlang und dann passiert im Prinzip genau das, wovon er in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter gesprochen hat, passiert genau vor seinen Augen. Und Jesus handelt. Jesus tut, was er Passage über Passage, was uns die letzten Wochen und Monate beschäftigt hat. Er tut das, was er gepredigt hat. Wovon hat er gesprochen? Was war das Leitthema, was uns die ganzen letzten Wochen beschäftigt hat? Wer kennt das Stichwort? Fängt mit D an und hört mit Emut auf. Immer noch nicht. Demut, ja. Ich habe ein paar Hinweise gegeben, aber es war trotzdem schwierig. Er hat die ganze Zeit ihnen erzählt, was es bedeutet, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Dass Demut das ist, was uns auszeichnet. Dass wir uns unter Gottes Hand demütigen und dass wir bereit sind, auch den niederen Weg zu gehen. Nicht unseren eigenen Vorteil zu suchen, sondern den Vorteil von anderen, auch wenn es mir etwas abverlangt, bin ich bereit, diese Meile zu gehen und auch in den Staub zu gehen. Und er hat die ganze Zeit über Demut gepredigt, über Demut gepredigt, über Demut gepredigt. Eine ganze Volksmenge ist mit ihm unterwegs. Und es gibt niemanden, der diese Blinde am Wegesrand sieht. Niemand. Es kümmert niemanden. Und nicht, weil sie irgendwie übersehen hätten oder überhört hätten, das kannst du nämlich gar nicht. Sondern sie schreien so laut, dass es jeder mitbekommt. So sehr, dass sie zum Störfaktor werden für die anderen. Da ist einfach niemand in dieser religiösen Gruppierung, der ein Interesse hat an die Notleidenden. Und Jesus predigt und predigt über Demut. Sich zu beugen, um den Gebeugten zu helfen. Niemand interessiert's. Ich will nicht wissen, wie es damals war, blind zu sein. Hey, das ist anders als heute, blind zu sein. Auch das ist kein Leckerbissen und ich möchte nicht tauschen. Aber damals warst du komplett verloren. Da gab's kein Sozialsystem, wo du dich irgendwie sicher fühlen konntest, dass die Sozialgemeinschaft auch irgendwie einen unterstützt. Du hast von Tag zu Tag ums Überleben gerungen. Die einzige Hilfe, die der eine Blinde gefunden hat, war in einem anderen Blinden, dass sie sich irgendwie gemeinsam geschlossen hatten und ihr Leid gemeinsam geteilt haben. Was für ein Leben, was für eine Existenz. Die Not, die diese zwei Blinde verspürt haben müssen, muss so krass sein, das wird alles übersteigen. Vermutlich, was wir hier in die Waagschale legen können. Und niemand kümmert sich. Niemand kommt auf die Idee, sag mal, hat Jesus nicht etwas, worüber hat er nochmal gesprochen? So wie eben gerade hier so. Was war unser Thema? D, Emut, was war noch? D, ah, ja, Demut, da war ja was. Niemand kommt drauf. Vers 31. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen: Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Wir haben ja im Prinzip
drei Gruppen oder drei Personen oder Personengruppen. Einmal Jesus in dieser Geschichte, dann die zwei Blinden und die dritte Gruppierung in dieser Geschichte ist die Volksmenge. Die kommt auch zu Wort. Es ist nicht egal, dass die Volksmenge da ist. Es ist nicht irgendwie okay, ob sie da war oder nicht. Spielt keine Rolle. Doch, für die Geschichte spielt sie eine Rolle. Deswegen schildert uns Matthäus auch, wie die Volksmenge reagierte. Und wenn uns darüber berichtet ist, dann sollen wir auch daraus etwas lernen. Wir sollen unseren Blick auf sie richten und lernen, was sollen wir verstehen von dem, was uns der Bibeltext an dieser Stelle sagt. Wir wissen nicht viel von dieser Volksmenge. Wir wissen nur ganz wenig. Was wird uns offenbart über diese Volksmenge? Zwei Dinge. Das erste ist, sie folgen Jesus. Das zweite ist, sie bedrohen die Blinden. Mehr wird uns nicht gesagt. Diese zwei Dinge. Die Volksmenge folgt Jesus. Die Volksmenge bedroht die Blinden. Die Volksmenge tut genau das Gegenteil von dem, was Jesus gepredigt hat. Die Volksmenge tut genau das Gegenteil von dem, was Gott wichtig ist. Die Volksmenge tut genau das Gegenteil, wonach sich Jesu Herz sehnt. Sie folgen Jesus, aber sie bedrohen die Blinden. Diese Volksmenge, diese Masse, sieht in diesen Figuren nur Störungen. Sie haben keinen Blick für sie. Sie folgen Jesus und haben nur einen Blick für Jerusalem, aber nicht in dem Sinne, wie Jesus seinen Blick auf Jerusalem gerichtet hat. Ich werde dort mein Leben niederlegen. Ich werde dort gefoltert und ausgepeitscht, verhöhnt, verlacht, bespuckt und werde dort einen elendigen Tod sterben. Nein, sie folgen ihm, dem siegreichen Messias nach Jerusalem. Müsst euch immer im Hinterkopf behalten, die Leute hatten eine ganz konkrete Vorstellung vom Messias, von dem Gesalbten des Herrn, der da versprochen ist. Niemand hat erwartet, dass der Messias, der Auserwählte Gottes, derjenige ist, der elendig am Kreuz krepieren wird. Niemand. Alle haben gedacht, bis zum Schluss, Jesus wird Rambazamba machen und wird die politischen Verhältnisse auf den Kopf stellen und er wird alle Soldaten, alle Römer in die Flucht schlagen und er wird das Reich Gottes greifbar, visuell, sichtbar wieder aufrichten. Er wird ein glorreicher König sein und sie folgen ihm und haben ihr religiöses Programm in ihrem Herzen und gehen mit Jesus und sie folgen diesem Jesus mit ihren eigenen Plänen. Wir können daraus eine Lektion lernen. Man kann Jesus ganz nah sein und gleichzeitig doch ganz weit weg von seinem Herzen sein. Hört mich bitte, und es ist so wichtig, dass wir uns da selber nicht rausnehmen, nicht so, hast gehört? Er meint dich. Du kannst Jesus so nah sein. Und die sind nah. Hey, du kannst nicht sagen, sie wussten nicht, wer Jesus ist, sie haben ihn nie gesehen, sie hatten kein Interesse. Das sind nicht irgendwelche Gottlosen, die Jesus irgendwie feindlich gesinnt sind. Ganz im Gegenteil. Sie schließen sich dieser Bewegung an. Und sie folgen diesem Jesus nach, was im Matthäus-Evangelium immer etwas Löbliches ist. Sie sind Jesus ganz nah, aber doch so weit weg von dem, was Jesus wichtig ist. Wir kennen das auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, oder? Du kannst einer Person irgendwie sehr nah sein, aber doch so weit weg und so fremd. Du kannst neben einer Person herleben, über Jahrzehnte, wo man von außen sagen müsste, ja okay, wenn man so lang so nah beieinander ist, dann ist da doch eine Innigkeit und auch eine Einigkeit vorauszusetzen.
Und doch wissen wir aus unseren Erfahrungen, du kannst neben einer Person leben, du kannst neben einer Person herleben und eigentlich nichts gemein haben mit dieser Person. Wenn wir das im Natürlichen erfahren, Gott sei es geklagt, wie kommen wir darauf, dass es im Geistlichen nicht genauso sein kann? Nur weil wir viel Bibel lesen, viel Gottesdienste besuchen, viele Lieder singen und irgendwie äußerlich Jesus sehr nahe sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir auch seinem Herzen nahe sind. Wir können solche religiösen Bolzen sein, die einfach nur das Programm suchen oder Jesus verwenden möchten zu unserem persönlichen Glück, um unsere Ziele zu verfolgen. Ist Jesus im Prinzip nur ein Vehikel, ein Instrument, was ich gebrauche für meine Wünsche? Aber was sich Jesus wünscht, wonach sein Herz ist, ist völlig egal. Und da ist egal, wie viele Jahre du auf dieser Straße neben Jesus herläufst, wenn du sein Herz nicht erkennst, dann bist du nicht verbunden mit ihm. Und so mancher lebt in diesem religiösen Lauf. Sie folgen Jesus, aber sie bedrohen die Blinden. Sie folgen dem richtigen Jesus, aber auf eine falsche Weise. Du kannst dem richtigen Jesus folgen, auf eine falsche Weise. Das ist ja auch das im Prinzip, was das Gleichnis vom barmherzigen Samariter uns auch weitergibt. Wo die Leute Jesus fragen, was bedeutet das, Gott und seinen Nächsten zu lieben? Wer ist überhaupt mein Nächster? Kann ich mir das selber aussuchen? Wer mein Nächster ist, du passt mir nicht. Wem soll ich Gutes tun? Wem soll ich mit Liebe begegnen? Und Jesus erzählt dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dass die ganzen Religiösen daran vorbeigehen. Und dass sie zeigen, dass sie wirklich in Wahrheit nicht Gott lieben. Weil wenn sie Gott lieben, wird diese Liebe zwischen Gott und Mensch auch ein Resultat finden in der zwischenmenschlichen Liebe. Und dann wird das bedeuten, dass man sich auch denen nähert, von denen die Gesellschaft sagt, die sind das Allerletzte. Die brauchen wir nicht in unserer Gemeinschaft. Wir würden uns wundern, wie wir reagieren würden, wenn diese Schicht, wenn dieses Milieu unter uns ist und fängt an zu schreien. Wir würden uns wundern, wie wir reagieren. Findest du nicht auch, dass das total stört? Deren Gejaller und deren Geschrei. Daran möchte ich eigentlich am liebsten vorübergehen. Ich möchte das nicht hier haben. Was wäre, wenn jetzt jemand hier unter uns so wäre? Nicht wenige würden sagen, wenn das hier Schule macht, dann bleibe ich nicht hier. Weil ich in meiner Ruhe und meinem Frieden gestört werde. Weil mein Plan gerade eine heftige Irritation bekommt. Dein Plan ist wirklich völlig wurscht. Was wir uns wünschen, welche Standards wir setzen auf dem Weg zwischen Jericho und Jerusalem, interessiert Jesus Christus nicht eine Sekunde. Und so können wir uns selber manchmal wiederfinden in so einem Modus, wo wir sagen, wir möchten eigentlich die Not von anderen, die uns irgendwie drückt und unangenehm ist, wovon wir uns eigentlich fernhalten möchten. Hey, wir sollten nicht meinen, dass dieser Text so weit weg ist von uns. Die ganze Masse ist in Bewegung. Die ganze Masse ist einverstanden, so zu handeln. Sie sind darin übereingekommen. Lass uns die Blinden bedrohen. Lass uns ihnen sagen, sie haben hier gerade nichts zu melden.
Das lehrt mich Folgendes. Wir müssen aufpassen, wem wir folgen. Die Masse hat nicht immer recht. Nur weil die Masse sich mit etwas arrangiert hat, bedeutet das nicht, dass es in Gottes Augen schön ist. Bedeutet es nicht, dass es in Gottes Augen gut ist oder dass es in seinen Augen gerecht ist. Die Masse neigt häufig dazu, falsch abzubiegen und nicht danach zu fragen, was will der Herr? Und wir neigen dazu, in der Herde unterwegs zu sein. Jesus vergleicht uns ja auch mit Schafen. Wir sind in einer gewissen Art und Weise Herdentiere. Und wir lassen uns sehr stark beeinflussen und manipulieren von der Mehrheitsmeinung. Und erachten das für richtig, was die Mehrheit sagt. Sagen, das ist richtig, was gerade die Mehrheit will. Und ruhen uns einfach darin aus, wohin sich die Masse bewegt. Aber häufig ist es so, dass die Mehrheit sich verirrt. Ich möchte euch eine Passage aus dem 2. Mosebuch vorlesen, Kapitel 32. Ich habe ein kleines Problem, ich habe mir gar keinen Countdown eingestellt. Das heißt, die Predigt beginnt ab jetzt. Das Zeitgefühl, wenn man vorne ist, ist ein bisschen anders, als wenn man in der Reihe sitzt. Deswegen ist es wichtig. Ansonsten würde ich bis heute Nachmittag hier sprechen. So, 2. Mose 32. Die Verse 1 bis 6 möchte ich euch lesen. Was ist die Situation? Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Israel wurde befreit aus Ägypten und wandert jetzt von Ägypten weg Richtung verheißenes Land. Und dann gibt es da diesen Break. Mose soll Gott begegnen und bekommt das Gesetz Gottes, die zwei Tafeln, die er dem Volk überbringen wird. Aber es braucht eine gewisse Zeit, bis Mose wiederkommt. Das Volk ist ein bisschen unruhig und wir lesen in den Versen 1 bis 6, 2. Mose 32, Folgendes. Als nun das Volk sah, hier haben wir sie wieder, da sind sie wieder, die sind überall. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, also sich verspätete, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, es ist so ein Lappen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. So riss sich dann das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. So, das ist dein erster Impuls. Also wirklich so unfassbar. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sagte, und diese Worte verpassen so viele beim Lesen, ein Fest für Jahwe. Es ist nicht so, dass sie einen anderen Gott wollten. Das ist der Gott Israels. Das ist Jahwe. Blöd nur, dass später Mose mit den zwei Gesetzestafeln runterkommen wird und dann dort stehen wird, macht euch übrigens kein Bild von mir. Naja, hätten sie mal ein bisschen gewartet. So standen sie am folgenden Tag, Vers 6, früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Hey, die hatten eine richtig gute Zeit. Die hatten alles, was sie gerade brauchten. Und da ist diese Masse, die in Bewegung ist und übereingekommen ist. Und da ist auf einmal der Aaron. Du denkst, Aaron. So, vielleicht mal so, meint ihr, dass das wirklich eine gute Idee ist? Nee. Der sieht die Masse in Bewegung und er tut das, was wir häufig tun. Wir fügen uns einfach der Masse und laufen den Irrtum mit. Denke nicht darüber nach, ist das eigentlich irgendwie richtig, was hier gerade passiert? Wer hat eigentlich gesagt, dass wir so handeln sollen? Nein, die Masse tut etwas und ich will gerne dabei sein. Das ist in uns so angelegt. Wir möchten gerne auch die Bestätigung. Wir möchten, außer du bist ein elendiger Querulant, wir möchten nicht gerne auffallen als diejenigen, die gegen den Strom sich bewegen. Oh, wie die Christenheit im Westen genau unter diesem Phänomen leidet. Wie man sogar innerhalb seiner Gemeinde darunter leiden kann. Oh. Wir haben zu wenig Zeit, um in Matthäus 27 hineinzugehen. Aber dort finden wir eine Passage, wo wieder die Volksmenge im Matthäus-Evangelium irgendwie auf den Trichter kommt, angestachelt durch die religiösen Führer. Hey, lass uns mal bei der Verhandlung, wer freigelassen werden soll, lass uns mal auf die Idee kommen, zum Pilatus zu sagen, nicht Jesus soll freigelassen werden, sondern Barabbas. Lass mal einen Mörder freilassen. Das ist voll die gute Idee. Lass uns jemanden, der gefährlich ist für unsere Gesellschaft, der gefährlich ist für unsere Sicherheit, der gefährlich ist für unser Leben, für unsere Kinder, lass uns mal den freilassen und Jesus hinrichten. Pilatus sieht das, weiß, dass das nicht rechtens ist, aber er findet keine Kraft, sich gegen die Masse zu stellen und folgt dem Irrtum der Masse. Freunde, das ist kein Thema, was irgendwie ein altes, verstaubtes Bibelthema ist. Christen in der ganzen Geschichte waren immer wieder herausgefordert, sich, wenn es sein muss, gegen die Vereinbarung der Masse zu stellen und eher Gott zu gehorchen als dem Status quo. Und wenn du durch die Geschichte siehst, siehst du, dass es immer wieder Christen so ergangen ist. Ich sag mal, das berühmteste Beispiel ist ein Martin Luther. Okay. Wir feiern ihn, aber welche Kosten das beinhaltete, sich gegen die gesamte römisch-katholische Kirche zu positionieren und zu sagen, hier wird irgendwie der Weg zu Gott verbaut. Hier wird das zugedeckt, was Jesus Christus ein für alle Mal erledigt hat, für uns stellvertretend. Und allein der Glaube an ihn rettet. Kein Ablasshandel, kein Pipapo, sondern er allein. Ja, wir feiern das heute. Damals das zu sagen, hey, das hat Ausgrenzung bedeutet und Bedrängnis. Vor Martin Luther gab es jemanden, der auch so schon reformatorisch unterwegs war. Sein Name war Jan Hus. Und er hat gesagt, hier, dieser ganze Prunk und dieser ganze Reichtum in dieser Kirche, das funktioniert so nicht. Dieses ganze Papsttum, was wir haben, wo finde ich das eigentlich in der Bibel? Und das ist das hart angegangen. Verfolgung. Dietrich Bonhoeffer im Nazi-Regime hat er gesagt, Moment mal, die ganze Masse, die ganze deutsche religiöse Masse hat gesagt, oh, der Hitler, das ist irgendwie unser Mann. Ein Christ, der sich dagegen gestellt hat, hat es mit dem Leben bezahlt. Dass wir heutzutage sagen, wir taufen Leute aufgrund ihres Glaubens. Meine Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Prediger, die das gepredigt haben damals, ersoffen wurden deswegen, weil sie eine andere Taufüberzeugung hatten. Wir können durch die Geschichte gehen und sehen, Christen mussten aufstehen, sich gegen die Volksmenge richten, gegen die Masse. Sie wurden ausgeschlossen, sie wurden hingerichtet, sie wurden beim lebendigen Leibe verbrannt und sie wurden ertränkt, zuhauf. Und in England wurden sie sogar gevierteilt. Es ist wichtig, dass wir uns diese Realitäten vor Augen malen. Es geht nicht darum, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir unser Plan haben. Wir wollen nach Jerusalem mit einem siegreichen Messias, der unsere Wünsche bitte bedient. Und wenn die Volksmenge damals schon dem richtigen Jesus auf eine falsche Weise nachfolgte, ist das auch heute noch möglich. Das Interessante ist, dass die Blinden in diesem Text irgendwie den einzigen klaren Blick haben. Die Blinden in unserer Geschichte fügen sich nicht dem Druck der Masse. Sie folgen nicht der Anweisung und der Drohung der Volksmenge, sondern sie scheren aus und sind nicht bereit, sich dieser Dynamik anzuschließen. Sie werden sehr wohl, am Ende der Geschichte heißt es, und sie folgten Jesus nach. Aber sie folgen nicht dem Ideal der Volksmenge nach. Doch wie waren sie in der Lage, sich gegen diese Volksmenge zu stellen? Was hatten sie bei sich? Sie hatten ja nichts, ja. Was hatten sie bei sich, dass sie diese Kraft aufbringen konnten, zu sagen, ich stehe hier und kann nicht anders und deswegen bleibe ich auf meinem Kurs zu Jesus hin. Vers 31 noch einmal. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Die Zuversicht, die diese Blinden haben, schöpfen sie daraus, wer Jesus ist und zu was er imstande ist. Denn diese Anrede, die sie gerade wählen, ist nicht irgendwie eine Zufallsansprache, sondern ist ja nicht so, dass der Papa von Jesus David hieß und sie ihn einfach irgendwie beim Namen nennen wollten, sondern die Bezeichnung Sohn Davids ist eine Art Titel, die du ihm zuweist. Du bist der Sohn Davids. Und im Matthäus-Evangelium passiert es immer wieder, dass Jesus als der bezeichnet wird, der der Sohn Davids ist. Und dieser Titel Sohn Davids, den hast du nicht einfach mal eben so rausgezückt irgendwie, wie eine Visitenkarte, die du allen verteilst, sondern dieser Titel Sohn Davids geht auf ein altes Versprechen zurück. Ein Nachkomme von dem alten König David, ein Nachkomme wird kommen und er wird mächtig herrschen und regieren. Und diese Verheißung lautete damals folgendermaßen, in 1. Chronik 17, 11 bis 12, ich werde einen Teil überspringen, dort heißt es zu dem alten König David, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du, König David, gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Und im Matthäusevangelium sehen wir, dass Jesus immer wieder mit dem Titel Sohn Davids bezeichnet wird, insbesondere dann, wenn Kranke geheilt werden und wenn dämonisch Geplagte befreit werden. Diese Art von Machtdemonstration liegt in dem Sohn Davids begründet, dass er das Schicksal von Menschen wenden kann, dass er sie heilen kann und dass er sie befreien kann. Und daraufhin rufen sie mit all dieser Verheißung, von der sie wissen, das ist ihr Strohhalm, an dem sie sich festhalten. Dieses Versprechen von Gott, was sie in Jesus erfüllt sehen. Ihr könnt alle sonst wie rumtönen. Ihr könnt alle uns sagen, wir sollen schweigen, wir sollen unser Maul halten. Aber wir klammern uns an dem, was wir hier sehen, was wir in Jesus erfüllt sehen. Und daran klammern wir uns mit ganzer Kraft. Und das ist die Kraft, die sie haben, sich gegen die Masse zu stellen. Übrigens in der Geschichte immer wieder gewesen, wenn die ganze Masse läuft, aber dein Wort bleibt bestehen. Und wenn ich darauf stehe, habe ich festen Grund. Und wisst ihr, ich finde es auch interessant, diese Geschichte zeigt uns auch, demütig zu sein bedeutet nicht, kleinlaut zu sein und untertänig sein Schicksal zu akzeptieren. Noch einmal. Demütig zu sein bedeutet nicht, es ist halt so, wie es ist und ich arrangiere mich damit und mein Schicksal ist gesetzt und darin bin ich demütig. Ist interessant. Es ging die ganze Zeit um Demut und auf einmal kommen diese zwei Figuren ins Spiel, diese zwei Blinden. Du könntest sagen, ist ja nicht sehr demütig. Doch, es ist demütig, was sie tun. Denn mit allem, was sie sind und allem, was sie haben und nicht haben, werfen sie sich auf Jesus Christus und sagen, wir haben nichts anderes. Wir haben nur das alte Versprechen und wir sehen jetzt dich. Und zu dir kommen wir. Wir werfen uns vor dir in den Staub und bitten dich, dass du handelst, weil wir nicht handeln können. Du kannst unser Schicksal wenden, du kannst eingreifen, du kannst das Unmögliche möglich machen. Das ist Demut. Das ist praktizierte Demut, wenn sich ein Mensch in die Hand Gottes begibt und sagt, tu bitte etwas, wirke du etwas. Ich bin mit meinem Latein schon lange am Ende. Die mit ihrem Hebräisch und nicht mit Latein. Und daraufhin schreien sie, erbarme dich, Sohn Davids. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Erbarme dich, Sohn Davids. Und dieser Ausspruch, ich denke, dass er in so manchen Herzen gerade steckt. Erbarme dich, Sohn Davids. Vers 32 bis 33. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus ist irgendwie, weiß ich nicht, so Jesus, worüber müssen wir hier gerade reden? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Ist ernst gemeint, Jesus, diese Frage? Jesus stellt immer wieder solche Fragen. Er ist mit Leid konfrontiert. Also ich hätte Jesus auch schon die Antwort geben können. Ich hätte nicht fragen brauchen. Jesus macht das aber. Wir sehen das auch in Johannes 5, Vers 6. Dort heißt es, als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Ja, was denn sonst? Aber er fragt. Die Frage offenbart manchmal, was will diese Person wirklich? Wisst ihr, einfach nur anzunehmen, dass jemand etwas möchte, nur weil der äußere Umstand dich dazu verleiten lässt, so zu denken, bedeutet nicht, dass die andere Person das auch genauso gerade will. Ich habe gehört von einem Rollstuhlfahrer, der mag nicht in Kirchen kommen, weil das Einzige, was alle anderen wollen von ihm, ist nicht das, was er gerade will. Also ich meine jetzt nicht hier unsere Gemeinde. Alle denken, du willst doch jetzt dies und das. Kannst auch gerne beten, aber ist nicht mein Punkt. Warum fragst du mich nicht erstmal, was ich wirklich will? Du gehst davon aus, dass meine größte Not in diesem Augenblick ist, aus diesem Stuhl aufzustehen. Können wir gerne drüber sprechen, aber ich habe gerade vielleicht eine Not, die weitaus das übersteigt, was du mit deinen Augen sehen kannst. Könnt ihr den Punkt greifen? Wir müssen von Jesus lernen, wie wir Notleidenden noch begegnen. Nicht mit unserer Annahme kommen und sagen, du willst jetzt das und ich helfe dir. Sondern frag doch erst einmal. Hat auch etwas mit Demut zu tun. Einzugestehen, vielleicht weiß ich es gar nicht besser, was der andere will. Und das mal fragen. Und Jesus macht das, obwohl er ja die Antworten schon weiß. Er gibt uns ein Modell an die Hand, meine Lieben. Aber an dieser Situation, glaube ich, hat es noch einen tieferen Grund, warum Jesus fragt. Vielleicht will Jesus, dass sie offenlegen, was sie wirklich glauben, wer dieser Jesus in Wahrheit ist. Denn er sieht, dass sie blind sind. Fragt, was wollt ihr denn, dass ich euch tue? Was wollt ihr, dass ich euch tun soll, heißt es. Nun, was kann ein Jesus tun? Wenn diese Männer, ich gehe jetzt mal von Männern aus, wenn diese Blinden das so aussprechen, so hilf uns, okay, es könnte um das Öffnen der Augen gehen. Und sie ihn Sohn Davids ansprechen, okay, sie sind also schon irgendwie vertraut mit der Materie des Glaubens. Dann werden sie wahrscheinlich wissen, dass in Psalm 146, Vers 8 folgendes steht. Der Herr, Jahwe, der Gott Israels, öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten. Gott allein öffnet die Augen. Jesus fragt nicht, wofür soll ich beten, sondern er sagt, was soll ich tun? Und jetzt mal schauen, wollt ihr wirklich, dass ich eure Augen öffne? Dann, wenn ihr wollt, dass ich das tue, dann ist gleich klargestellt, wer ich eigentlich bin. Erkennt ihr, dass ich der bin, der ich bin? Dass ich Jahwe Gott bin? Dass ich derjenige bin, der allein die Augen öffnen kann? Und jetzt, liebe Blinden, was soll ich tun? Soll ich für euch beten oder soll ich eure Augen öffnen? Und sie steigen darauf ein und offenbaren damit, dass sie glauben, dass er derjenige ist, der die Augen öffnen kann. Vers 34. Jesus, aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Das heißt hier in der Übersetzung an der Wand, da erbarmte sich Jesus über sie. Das ist das, was dieses Wort meint. Jesus ist innerlich bewegt, er ist voller Erbarmen, er ist voller Empathie. Das bedeutet eigentlich, dass seine Innereien in Wallung kommen. Wir kennen das auch, wenn uns etwas richtig packt, dass wir merken, es geht uns an die Nieren oder ins Herz. Wir merken, dass unser Leib reagiert mit dem, womit wir konfrontiert sind. Und Jesus ist so gepackt von diesem Leiden und so gepackt von dieser Zuversicht und diesem Glauben, dass er innerlich bewegt ist und voller Erbarmen sich auf die beiden zubewegt. Und das ist etwas, was Jesus immer wieder beschäftigt hat, dass er voller Barmherzigkeit ist denen gegenüber, die Not leiden. Matthäus 14, Vers 14. Er sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Markus 1, Vers 41, er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Wir haben hier einen massiven Kontrast. Die Volksmenge bedroht die beiden. Jesus berührt die beiden. Und schaut, wenn wir den Text genau lesen in Vers 34, dann sehen wir, dass Jesus noch nicht mal ein Wort spricht. Jesus redet nicht. Jesus ist innerlich bewegt und er sagt noch nicht mal etwas, was eigentlich seine Gewohnheit ist, dass er sagt, sei geheilt, wie auch immer sich Jesus artikuliert. Er sagt nichts. Er geht nur hin und er berührt die Augen, sodass sie sehend werden. Und wisst ihr, wir kommen jetzt gleich zum Schluss. Jetzt brauchen wir nochmal unsere ganze Konzentration. Kein GPS-Signal, sagt irgendein Handy. Keine Bange, wir haben Orientierung in der Heiligen Schrift. Amen. Wir brauchen kein GPS. Wir haben Jesus hier direkt vor unserer Nase. Ich hoffe nicht, dass wir Jesus nah sind gerade und doch weit weg. Sondern ich möchte gerade unsere Gemeinschaft dahin bewegen, dass wir gleich anders handeln als die Volksmenge. Deswegen müsst ihr jetzt gut zuhören. Die Bibel verwendet häufig die Sprache der helfenden Hand Gottes im Alten und im Neuen Testament. Immer wieder, dass die Hand Gottes den entscheidenden Unterschied wirkt. In Nehemia 1, Vers 10 wird das wie eine Art Redewendung, kannst du sagen, gebraucht. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Im bildlichen Vergleich wird immer die rettende Kraft Gottes, die alles verändert, immer wieder beschrieben, dass er mit seiner Hand zupackt, dass er zugreift. 1. Petrus 5, Vers 6, wir sehen das auch im Neuen Testament. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Das ist genau das, was da passiert gerade. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Natürlich ist es nicht so, wenn Leute sagen, Gottes Hand hat eingegriffen, dass auf einmal aus den Wolken eine fette Hand kam und so, zack. Das ist es ja nicht. Es ist ein bildlicher Vergleich für eine geistliche Realität, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott empathisch ist, dass Gott in Bewegung ist und dass er sich nicht nur intellektuell berühren lässt, sondern dass er diese Situation berührt. Und das ist natürlich, wir verstehen das, ein bildlicher Vergleich, metaphorisch im übertragenen Sinne. Aber wisst ihr, was wir bei Jesus sehen? Mit Jesus wird dieser bildliche Vergleich auf einmal Realität. Das, was im Alten Testament immer wieder gesagt wird, wie der Herr handelt, sehen wir auf einmal Jesus, dass er hinausgeht und dass er seine Hand ausstreckt und dass er Menschen damit heilt. Und das meistverwendete Mittel, wenn Jesus mit Kranken in Verbindung ist, ist es ihm ein Anliegen, die Hand auszustrecken und die Kranken zu berühren. Es geht nicht um Magie. Es geht nicht um Zauberkraft, die in den Gliedern ist, sondern es ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit, die nicht einfach dort bleibt, wo sie ist, sondern bereit ist, diesen Schritt zu gehen und sich zu identifizieren mit meinem Gegenüber und diese Person anzunehmen und in Liebe zu begegnen. Es ist etwas anderes, wenn dein Kind weint und du aus der Ferne sagst, sei getröstet, weine nicht mehr, ich bin für dich da. Das ist schön. Aber es ist ein anderes Niveau, wenn du hingehst und deine Hand drauflegst, sagst, ich bin mit dir. Und die Handauflegung wurde für die ersten Christen laut Hebräer 6, Vers 2, da gehen wir aber jetzt nicht rein, zum absoluten Basic christlicher Glaubenspraxis. Es wird als ein Grundstein christlicher Praxis und Lehre bezeichnet, die Lehre der Handauflegung. Die meisten Christen denken so, hä? Aber damals, man hat gesehen, wie Jesus mit Kranken umgegangen ist. Hingehen, die Hand auflegen, identifizieren. Und beten, dass Gott eingreift, dass er sich erbarmt und dass er diese Einheit, diese Verbindung dazu gebraucht, dass jemand Wiederherstellung erfährt. Sozusagen das Alphabet von Grundschülern gewesen unter den damaligen Christen. Ich möchte zum Schluss kommen. Bevor wir jetzt ein Amen zu diesem Text sagen, kann man auf folgenden Weisen diesen Text falsch verlassen. Du kannst diesen Text lesen und ihn falsch zurücklassen. Es gibt Leute, die diesen Text lesen. Das finden sie auch sehr rührselig, was dort gesagt wird. Aber sie sagen, naja, das ist eine alte Geschichte, die hat mit uns heute nichts zu tun. Ein sehr kritischer Geist, der so spricht. Dann gibt es andere, die sagen, oh, das ist so wunderbar. Wie möchte ich das anwenden? Ich möchte das auf einer eher tiefen psychologischen Ebene anwenden, dass Gott uns jetzt die Augen unseres Herzens öffnet. Dass ich einfach einen neuen Blick für eine Sache bekomme. Okay, kannst du vielleicht in diese Richtung für dich irgendwie mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was der Text uns kommuniziert. Der Text kommuniziert uns, dass das, was unmöglich ist, mit dem Sohn Davids, dem Gott Israels, alles möglich ist. Und so manche bibeltreue Christen lesen das und sagen, preist den Herrn für Gottes Macht im ersten Jahrhundert. Amen. Ja, das, ja, und geht das irgendwie auch weiter? Ist das das, was der Text uns alleine kommunizieren möchte? Gottes Macht im ersten Jahrhundert? Und ich habe jetzt überhaupt keine Erwartung, wenn ich diesem Jesus begegne, wenn ich mein Herz ihm ausschütte. Ich habe auch in mir den Ruf, erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Was ist mit uns? Was ist mit mir? Der Herr ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Darum glaube ich, dass diese Passage nicht dazu geeignet ist, dass wir einfach eine fromme Lektion gehört haben und sagen, schön, dass wir gehört haben.
schön, dass ihnen geholfen wurde, sondern diese Texte sind auch gegeben, dass wir uns aufmachen und uns aus der Masse herausbewegen und sagen, auch wenn alle schweigen, hier stehe ich, Herr, rühr mich an. Herr, tu etwas. Greife ein. Du siehst meine Not und du siehst meine Krankheit. Wir haben es vorhin gehört von Olga. Es sind so viele krank und auch so erbärmlich krank. Nicht nur in Emmendingen, sondern auch in La. Und auch diejenigen, die dann später einschalten, der Text möchte auch zu unseren Herzen reden und möchte uns in Bewegung setzen. Und darum lasst uns nicht dem Irrtum der Massen folgen, die einfach diesen Text lesen und dann die Bibel zumachen, als wenn nichts passiert wäre. Die Frage, die uns beschäftigen sollte, ist, dass Jesus uns fragt, was wollt ihr, dass der Sohn Davids euch tun soll? Was wollt ihr, was der Sohn Davids euch tun soll? Ja, er ist auf dem Weg zum Kreuz, aber er nimmt sich noch Zeit. Er nimmt sich noch Zeit für die zwei. Warum? Weil er diesen ganzen Ballast mit aufs Kreuz bringt. Hey, wir schauen im Nachhinein auf das Kreuz und sagen, darin ist eine helfende Hand zu sehen. Darin ist Heilung zu sehen. Darin ist Kraft zu sehen. Der Herr ist kein Automat. Er macht nicht so, wie wir wollen. Aber er ruft uns auf, uns zur Verfügung zu stellen, bereit zu sein, dass er eingreift.